Info. Das Thema.
Aus der Zeit gefallen, Atomwaffen in Deutschland.
Ja, es gibt Atomwaffen in Deutschland und innerhalb der NATO spielen Atomwaffen überhaupt nach wie vor eine wichtige strategische Rolle. Aus Deutschland, und zwar insbesondere aus den Reihen der SPD, kommt aber seit einiger Zeit die Forderung, sämtliche Atomwaffen in Deutschland abzuschaffen. Gerade auch der Chef der SPD-Bundestagsfraktion gehört zu denen, die das fordern, berichtet aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Seit 2002 sitzt Rolf Mützenich für die SPD im Bundestag, war unter anderem der außenpolitische Sprecher der Fraktion. Seine Haltung zu Atomwaffen in Deutschland war dabei schon seit mehr als einem Jahrzehnt immer klar.
Es wäre gut, wenn wir auf diese Waffen auf deutschem Boden verzichten würden.
Mützenich hat seine Doktorarbeit zu atomwaffenfreien Zonen und internationaler Politik geschrieben. Es ist sein Leib- und Magenthema. Und als SPD-Fraktionschef hat er jetzt die Möglichkeit, es noch öffentlichkeitswirksamer zu vertreten. In der Fraktion entstand Anfang März ein Grundsatzpapier und neben Mützenich fordert auch SPD-Chef Borjans mittlerweile ein Ende der nuklearen Teilhabe. Also des Abschreckungskonzepts der NATO, bei dem Verbündete wie Deutschland Zugriff auf US-Atomwaffen haben. Ein weitreichender Schritt, den Mützenichs SPD-Parteifreund, Außenminister Maas, so aber komplett ablehnt.
Wenn man sich lediglich verabschiedet und sagt, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben, wird es nicht dazu führen, dass es auch nur eine Atombombe weniger auf der Welt gibt. Sondern ich finde, wir müssen unseren Einfluss nutzen, den wir haben als Teil der NATO, auch mit unserem Bündnispartner der Vereinigten Staaten, um unentwegt darauf hinzuarbeiten, dass wir weniger Atombomben in dieser Welt haben und irgendwann überhaupt keine mehr.
Heiko Maas bemüht bei jeder Gelegenheit die deutschen Abrüstungsbemühungen. Bei amerikanischen Atombomben auf deutschem Boden vertritt er aber ähnlich wie seine sozialdemokratischen Vorgänger Steinmeier und Gabriel die offizielle Regierungs- und nicht die Parteilinie. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es erst im Juni auf eine FDP-Anfrage, das strategische Konzept der NATO von 2010 gelte weiterhin. Begründung?
Russland hat in den letzten 10 Jahren sein Nukleardispositiv deutlich aufgerüstet und verfügt heute im Vergleich zur NATO über ein Vielfaches an nuklearfähigen Kurz- und Mittelstreckensystemen.
Trotz der Warnungen vor russischer Aufrüstung startet SPD-Fraktionschef Mützenich seinen Angriff auf die nukleare Teilhabe. Ansatzpunkt ist für ihn dabei die ungeklärte Nachfolge für den deutschen Atombomber Tornado, der die US-Bomben im Ernstfall transportieren und abwerfen soll. Die Entscheidung für das mögliche Nachfolgeflugzeug F-18 wird erst in der kommenden Legislaturperiode fallen, auch weil die SPD ganz offensichtlich keine einheitliche Position findet. Es könnte Milliarden kosten, den altersschwachen Tornado noch einige Jahre in der Luft zu halten, befürchten Bundesrechnungshof und FDP. Die Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann hat bei einer Sitzung des Verteidigungsausschusses die unklare Haltung der Regierungsfraktionen unlängst kritisiert.
Es geht hier um die Sicherheit der Bundesrepublik, die Sicherheit Europas und letztlich die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten. Und es ist beschämend, dass die Koalition bis heute es nicht auf die Kette bekommen hat, mit einer Sprache zu sprechen.
In der breiten deutschen Öffentlichkeit ist die wichtige Diskussion um Nuklearwaffen auf deutschem Boden vorerst wieder verschwunden. Spätestens zum Bundestagswahlkampf 2021 dürfte sie aber erneut hervorgeholt werden.
Eine atomwaffenfreie Welt, das ist wahrscheinlich für die meisten Menschen ein Herzenswunsch. Sei es, dass sie den Besitz von Atomwaffen in jedem Fall für unverantwortlich halten, im eigenen Land genauso wie in anderen Ländern. Sei es, dass sie Atomwaffen zwar notwendig finden, sich aber doch zugleich wünschen, sie wären nicht notwendig. Es gibt allerdings auch immer noch einige Machthaber, die um keinen Preis auf Atomwaffen verzichten wollen, weil sie sich ohne Atomwaffen nicht wohlfühlen würden. Und das setzt dann wieder andere unter Zugzwang. Eine atomwaffenfreie Welt, das ist allerdings nicht nur ein Herzenswunsch vieler Menschen, sondern es ist darüber hinaus auch das erklärte Ziel eines Abkommens, das heute vor genau 3 Jahren, am 7. Juli 2017, von den Vereinten Nationen in New York offiziell gebilligt wurde. Ein Abkommen zum Verbot von Atomwaffen. Was ist daraus geworden? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten Werner Sonne gesprochen. Er war viele Jahre lang ARD-Korrespondent. Er hat unter anderem aus Bonn, Berlin, Washington und Warschau berichtet. Und er ist Autor des Buches »Leben mit der Bombe – Atomwaffen in Deutschland«. Herr Sonne, der Vertrag über das Verbot von Atomwaffen ist damals als ein Meilenstein in den Abrüstungsbemühungen bezeichnet worden. Um wie viele Meilen sind wir denn seitdem einer atomwaffenfreien Welt näher gekommen?
Um keine Meile. Es ist bisher nichts daraus geworden aus diesem Vertrag, der an der Oberfläche sehr imposant daherkommt. den 122 Staaten damals zugestimmt haben. Aber wenn man sich jetzt die Realität 3 Jahre später anschaut, dann müssen wir eben feststellen, 81 Staaten haben ihn überhaupt inzwischen unterschrieben und nur 38 haben ihn ratifiziert, darunter solche Staaten wie San Marino, Trinidad und Tobago, St. Lucia, Antigua, aber die Großen haben ihn nicht einmal unterschrieben und ihm nicht einmal zugestimmt, nicht einmal an den Verhandlungen teilgenommen, nämlich alle Staaten, die Atomwaffen tatsächlich besitzen, und die komplette NATO. Holland hat als einziges NATO-Land überhaupt an der Abstimmung teilgenommen und hat sich auch dagegen ausgesprochen.
Dementsprechend hat auch unser eigenes Land, Deutschland, seine Unterschrift nicht unter diesen Vertrag gesetzt. Wie ist das zu erklären?
Ganz einfach, weil wir dann einen wesentlichen Teil unserer Sicherheitsarchitektur hätten aufgeben müssen, nämlich die nukleare Teilhabe.
Diese nukleare Teilhabe gehört zu den Prinzipien der NATO. Jedes Land muss da die atomare Abschreckung selbst mit eigenen Atomwaffen sozusagen unterstützen und unterfüttern. Was wäre denn passiert, wenn Deutschland gesagt hätte, wir unterschreiben jetzt ungeachtet dieses nukleare Teilhabeprinzips den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen vor 3 Jahren? Was wäre dann passiert?
Wenn das denn zu einer völkerrechtlich bindenden Variante gekommen wäre, davon sind wir weit entfernt. Es müssen mindestens 50 Staaten das ratifizieren. Dann hätten wir eben sagen müssen, der NATO, wir beteiligen uns nicht mehr. Und nicht alle NATO-Staaten beteiligen sich ganz unmittelbar mit eigenen Trägerwaffen an der nuklearen Abschreckung. Das sind in Europa, Deutschland vor allem, aber auch Holland, Belgien, Italien und die Türkei. Und natürlich haben wir in der NATO auch noch die Atomwaffenstaaten Frankreich und Großbritannien, die ja über eine eigene Atomwaffe verfügen.
Auf dem Höhepunkt der atomaren Aufrüstung gab es in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR zusammen 7000 Atombomben. Heute gibt es in Deutschland gerade noch 20 Atombomben. Daraus könnte man ja schließen, dass sich die Situation entspannt hat. Oder ist das zu oberflächlich gedacht?
Nein, das ist natürlich schon eine enorme Entwicklung. Ich meine, wir, die wir älter sind, haben ja mit der Bombe nun tatsächlich gelebt. Und ich habe ja versucht, in meinem Buch zum ersten Mal diese Zahl zu ermitteln. 7000 atomare Sprengkörper, die meisten davon in der größeren Bundesrepublik, ungefähr 5500 und etwa 1500 in der viel kleineren DDR, also sowjetische Atomsprengköpfe. Das ist ja eine atemberaubende Zahl, mit der wir damals groß geworden sind. Und heute sind es in der Tat in Gesamtdeutschland nur noch 20. Das ist natürlich eine insoweit positive Entwicklung. Und dieselbe Entwicklung haben wir auch bei den strategischen Atomwaffen erlebt. Und dennoch muss man sagen, erlebt die Atombombe im Augenblick eine beunruhigende Renaissance. Und auch die Frage, wie geht es weiter mit den strategischen Atomwaffen, steht absolut im Raum. Auch hier haben wir ja 2010 unter der Obama-Regierung, unter der damaligen russischen Regierung, einen wichtigen Vertragsabschluss erlebt, der die Zahl der großen strategischen Waffen auf rund 1500 reduziert hat. Und dieser Vertrag müsste nun ganz dringend verlängert oder neu verhandelt werden, weil er sonst im Februar nächsten Jahres in wenigen Monaten also auslaufen wird. Und das steht im Augenblick leider ebenfalls in den Sternen. Der Hintergrund ist, das muss man auch sagen, eine Entwicklung, die es damals noch nicht gab, nämlich China. Die Amerikaner sagen, es macht für uns nur dann Sinn, wenn auch China mit an Bord ist, mit seinen Atomwaffen, die ja auch modernisiert und ausgeweitet werden. Und die Chinesen sagen, wunderbar, macht ihr eure Abrüstungsverträge, wir begrüßen das außerordentlich. Aber wir denken überhaupt nicht daran, weder im Mittelstreckenbereich noch im strategischen Bereich uns an solchen Verhandlungen zu beteiligen.
Heute vor 3 Jahren wurde in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York ein Antrag angenommen, und zwar der Antrag, auf der ganzen Welt Atomwaffen zu verbieten. Die Chancen, dieses Verbot umzusetzen, waren aber von Anfang an begrenzt, denn im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat, sitzen 5 ständige Mitglieder, die allesamt Atommächte sind. Und insbesondere 2 von ihnen, nämlich Russland und die USA, haben ihre Atomstreitkräfte zuletzt auf- statt abgerüstet. Und auch die deutsche Bundesregierung plant gerade die Anschaffung von neuen atomwaffenfähigen Kampfflugzeugen. Die Verteidigungsministerin will die alten Tornados ausmustern und durch neue F-18 des US-amerikanischen Herstellers Boeing ersetzen. Warum? Nun, weil es eine Vereinbarung zur sogenannten nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO gibt. Was das bedeutet, erklärt uns jetzt Anne Bayer aus der HR-Info-Politik-Redaktion.
Amerikanische Sprengköpfe, deutsche Bomber. So lässt sich die Formel der nuklearen Teilhabe ganz kurz zusammenfassen. Das heißt konkret, im Falle eines Atomkriegs würden nicht die Amerikaner Atombomben abwerfen, sondern sie würden sie den Deutschen geben und die Tornado-Flugzeuge der Bundeswehr würden sie dann ins Ziel tragen. Das Ganze ist ein Konzept innerhalb der Abschreckungspolitik der NATO. Die nukleare Teilhabe war politisch schon immer umstritten. Befürworter der Teilhabe führen zwei Hauptargumente an. Erstens, ein Angriff auf Deutschland ist damit auch ein Angriff auf die amerikanische Atommacht und wichtig für die Sicherheit. Und zweitens, im Ernstfall kann Deutschland den Einsatz amerikanischer Atombomben von deutschem Boden aus verbieten. Die Gegner sagen, Deutschland soll aus der nuklearen Teilhabe aussteigen, denn die Verbreitung und der Einsatz von atomaren Waffen widerspreche einer zeitgemäßen und friedlichen Außen- und Sicherheitspolitik in Europa. Außerdem verstößt sie gegen Artikel 2 des Nichtverbreitungsvertrags. Darin haben sich die atomwaffenfreien Staaten verpflichtet, Atomwaffen von keinem Staat anzunehmen. Die Diskussion um die nukleare Teilhabe ist jetzt aktuell wieder neu entbrannt, weil Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die dafür verwendeten veraltenden Tornado-Kampfflugzeuge durch neue Flugzeuge ersetzen will. Die Anschaffung neuer atomwaffenfähiger Flugzeuge würde allerdings bedeuten, Deutschland setzt die nukleare Teilhabe der NATO auf Jahrzehnte fort. Und das ist auch innerhalb der Großen Koalition umstritten.
Erläuterungen von Anne Bayer aus der HR Infopolitik-Redaktion über das Prinzip der nuklearen Teilhabe in der NATO. Gegen dieses Prinzip wendet sich nun eine Petition, für die zurzeit Unterschriften gesammelt werden. Diese Petition wurde angestoßen aus den Reihen der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, so zum Beispiel von der deutschen Abgeordneten und Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley. Und die Bundesregierung wird darin aufgefordert, keine neuen atomwaffenfähigen Kampfflugzeuge anzuschaffen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, fordert sogar den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland. Vor der Sendung habe ich darüber mit Ottfried Nassauer gesprochen, Journalist, Friedensforscher und Leiter des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit. Und ich habe ihn gefragt, wäre das eigentlich eine Option für die NATO, Atomwaffenabzug und keine nukleare Teilhabe mehr?
Durchaus. Das sehen auch einige Demokraten in Amerika so, dass sie sagen, ja, die NATO kann inzwischen ohne die in Europa stationierten nuklearfähigen Flugzeuge und die in Europa stationierten Bomben auskommen. Und diesen Vorschlag, den kann man durchaus ernst nehmen. Die andere Frage ist natürlich, im Blick auf die nukleare Teilhabe, wenn man jetzt noch neue Flugzeuge kauft, dadurch das sichergestellt werden kann, was mit der nuklearen Teilhabe erreicht werden sollte, nämlich dass die europäischen NATO-Länder ein Mitspracherecht haben, wenn es um die Frage geht, wann und wie die atomare Schwelle wieder überschritten werden sollte. Also sprich, zum ersten Mal seit Hiroshima oder Nagasaki Atomwaffen eingesetzt werden sollten. Da war ja eigentlich das Hauptinteresse der Europäer, bei dieser Frage mit den Amerikanern mitreden zu können.
Nun rüsten die USA ja zurzeit ihre Atomstreitkräfte auf oder auch um. Einerseits werden kleinere Atomsprengköpfe angeschafft, von denen viele ihrer Kolleginnen und Kollegen aus der Friedensforschung sagen, sie könnten einen Atomkrieg wahrscheinlicher machen, diese kleineren Atomsprengköpfe. Andererseits werden seegestützte Abschusssysteme gebaut, also Schiffe, U-Boote. Heißt das, die USA brauchen gar keine deutschen Atombomben mehr?
Es könnte durchaus so sein, dass die Amerikaner sich von den europäischen Mittun ganz bewusst unabhängig machen und sagen, wir wollen eine Systematik aufbauen, mit dem wir mit nationalen U-Booten, nationalen Raketen, kleinen Sprengköpfen auf diesen Raketen und zwar auch nur einzelnen Sprengköpfen, keinen Mehrfachsprengköpfen, einen ersten Einsatz durchführen können und die Europäer nicht mehr fragen müssen. Das steht durchaus in dem Nuclear Posture Review, also quasi der Blaupause von Herrn Trumps Nuklearpolitik, die er dem amerikanischen Kongress 2018 vorgelegt hat.
Das heißt also, dieses Prinzip der nuklearen Teilhabe wird nicht nur von europäischer Seite aus den Reihen der SPD-Fraktion im Europaparlament unterhöhlt, sondern auch auf der anderen Seite von Seiten der USA?
Das würde ich genauso sehen. Die machen das nur mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Sozialdemokraten im Europaparlament und auch der Herr Metzenich sagen, wir brauchen in Europa keine nukleare Teilhabe mehr, weil es keine Bedrohung gibt gegenüber der, die eine wirklich wichtige Abschreckungsrolle spielt. Und die Amerikaner sagen, wir haben durchaus ein Interesse, das alleine entscheiden zu können, ob ein begrenzter Atomkrieg in Europa geführt werden soll oder verzichten da auch gerne auf die europäische Mitsprache.
Was würde denn diese mögliche Entwicklung bedeuten für die britischen Atomwaffen und für die französische Force de Frappe, die ja nicht einmal Teil der NATO ist?
Für die Franzosen ändert es im Wesentlichen gar nichts. Allerdings wächst ein bisschen ihr Einfluss, weil die Bedeutung, ob sie national über den Einsatz von Atomwaffen nachdenken und das eventuell mit den Europäern auch beraten, um nicht zu sagen konsultieren, das könnte ihren Einfluss gegenüber den Amerikanern durchaus stärken. Was die Briten betrifft, deren nukleares Potenzial ist technisch so abhängig von den USA, dass ich bezweifle, dass sie unabhängig von den USA über ihren Atomwaffeneinsatz entscheiden können.
Was meinen Sie unter dem Strich, Herr Nassauer, in welche Richtung driftet die NATO und driftet Europa, was den Einsatz oder das Bereithalten von Atomwaffen angeht?
Auf jeden Fall in eine destabilisierende Richtung. Weil wenn ich mir überlege, dass mit kleinen Atomsprengköpfen, die die Qualität in etwa der Pershing 2 haben, nämlich kurze Flugzeit, lange Reichweite und quasi unentdeckbar, bevor sie abgeschossen werden, dass dadurch das Abschreckungssystem wieder in ähnlicher Weise destabilisiert werden wird, wie das in den 80er Jahren durch die Pershing 2 der Fall war. Also die Situation kann sich da durchaus wiederholen.
Auf den Tag genau 3 Jahre, nachdem die Vollversammlung der Vereinten Nationen einen Antrag angenommen hat, der ein weltweites Verbot von Atomwaffen vorsieht. Und mehr über diesen UN-Beschluss erzählt uns jetzt unser Mann am Sitz der Vereinten Nationen in New York, Peter Mücke.
Als der Vertrag vor 3 Jahren in New York feierlich unterzeichnet wurde, erinnerte Peter Maurer vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes an ein Telegramm, das seine Organisation am 30. August 1945 von Ärzten aus Hiroshima bekommen hatte.
Conditions appalling. City wiped out.
Beängstigende Lage, Stadt ausgelöscht, 80% aller Krankenhäuser zerstört oder schwer beschädigt, hohe Zahl an Todesopfern, über 100.000 Verletzte in Notkrankenhäusern. Eine solche Nachricht wollen wir nie wieder bekommen. Wir wollen nie wieder die Erfahrung von Verwüstung und Leid durch einen Atomwaffenangriff machen.
From a nuclear weapons attack.
Auch einige, die diese Hölle noch selbst erlebt haben, waren 2017 nach New York gekommen. Überlebende der US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Sie wollten dabei sein, als UN-Generalsekretär Guterres den sogenannten Atomwaffenverbotsvertrag zur Unterschrift freigab. Der erste multilaterale Abrüstungsvertrag seit mehr als 2 Jahrzehnten. Heute feiern wir diesen Meilenstein, aber jetzt müssen wir die schwere Arbeit fortsetzen, die nuklearen Arsenale zu beseitigen. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Weltuntergangswaffen unsere Welt und die Zukunft unserer Kinder gefährden. Mehr als 80 Staaten haben den Vertrag inzwischen unterzeichnet, der den Einsatz von Atomwaffen genauso verbietet wie Herstellung, Besitz, Lagerung und Stationierung. Sogar mehr als 120 Nationen waren dabei, als der Vertrag heute vor 3 Jahren angenommen und auf den Weg gebracht wurde. Der Schönheitsfehler, die 9 Atomstaaten kamen gar nicht erst. Die meisten NATO-Staaten, auch Deutschland, boykottierten die Konferenz auf mehr oder weniger sanften Druck der USA. Was wir erleben werden, dieser Vertrag wird abgeschlossen im Glauben, etwas Gutes zu tun. Nordkorea wird darüber jubeln und alle anderen sind diejenigen, die dadurch gefährdet sind. Giftete die damalige US-Botschafterin an den Vereinten Nationen Nikki Haley. Frankreich und Großbritannien äußerten sich ähnlich. Dieser Vertrag werde weder internationale Sicherheit noch Frieden schaffen, im Gegenteil. Doch für Beatrice Finn von der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN ist das Abkommen auch ohne die Atommächte ein Erfolg. Ich glaube, das kann einiges bewirken. Die Verbote von Landminen und Streumunition etwa wurden von diesen Ländern auch nicht unterstützt. Russland nicht, China, die USA. Dennoch haben sie Verhalten verändert. Es geht darum, diese Waffen zu stigmatisieren. ICAN hatte die Verhandlungen in New York maßgeblich vorangetrieben. Auch deshalb wurde die Organisation 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Verweis der Kritiker auf den 1970 ratifizierten Atomwaffensperrvertrag, der die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindern soll, lässt Finn nicht gelten. Ich glaube nicht, dass wir den Atomwaffensperrvertrag unterminieren. Alle, die jetzt teilnehmen, haben den ja schon unterschrieben und jetzt unterschreiben sie einen noch strengeren Vertrag.
HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.